Palermos Podcast. Wir werden dir und den Deinen Gerechtigkeit verschaffen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Palermos Podcast. Mein Name ist Mirjana Palermo. Neben mir liegt wie immer meine zauberhafte Führerin Celise. Und vor mir begrüße ich heute meinen Gast, Frau Dr. Claudia Kurziucki, Vorsitzende der Deutschen Depressionsliga. Hallo, Frau Dr. Kurziucki.
Hallo, Frau Palermo. Aber Kurziucki reicht.
Okay, alles klar. Dann herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute am Palermos Podcast teilnehmen.
Ja, ich freue mich. Bin sehr gespannt.
Danke, ich mich auch. Vielleicht können Sie sich der Hörerschaft einmal vorstellen.
Ja, ich lebe in Recklinghausen. Ich bin Mitte 50, habe zwei Kinder, einen Lebensgefährten, einen Hund, ein 30 Jahre altes Wohnmobil und ja eine Reihe von nicht sichtbaren Beeinträchtigungen und kleineren, die man nicht so doll sieht, die eher körperlicher Natur sind.
Vielen Dank für die Vorstellung. Ich habe es gerade schon angesprochen, Sie sind Vorsitzende der Deutschen Depressionsliga und eben auch Betroffene von nicht sichtbaren Behinderungen.
Genau.
Wie engagiert sich die Deutsche Depressionsliga für Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen?
Also unsere Vision in der Deutschen Depressionsliga, das ist zunächst einmal ein Betroffenenverband, ein gemeinnütziger Verein. Und die Vision ist eine vertrauensfördernde Lebens- und Arbeitswelt, in der seelischem Befinden mit Achtsamkeit begegnet wird. Also das ist so das, was oben drüber steht. Und wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen, also sowohl bei punktuellen Aufklärungs-, Informationsveranstaltungen, aber auch bis zur politischen Ebene. Wir machen ganz viel Anti-Stigma-Arbeit in Projekten. Wir haben bisher lange Jahre Arbeitgeberseminare durchgeführt. Wir haben ein Roadmovie, Expedition Depression. Wir gehen in Schulen. Wir haben ein Kinderbuch, Papas Seele hat Schnupfen. Also da sind ganz, ganz viele kleine und große Angebote und Projekte, die aufklären und für betroffene Angehörige da sind.
Das ist wirklich ein sehr vielfältiges Angebot. Und Sie haben es auch gerade schon gesagt, es geht nicht vorwiegend um die Sensibilisierung über Depressionen, sondern auch eben um ja, andere nicht sichtbare Beeinträchtigungen.
Ja, genau. Also in der Depressionsliga natürlich geht es um unipolare Depressionen. Mhm. Bei mir persönlich, also ich habe im Prinzip alles schon seit Jugendalter. Ich habe Essstörungen, Angst- und Panikstörungen und es fällt mir zunehmend auch halt immer schwerer, unter Menschen zu gehen.
Verstehe. Und da freue ich mich umso mehr, dass Sie es heute ja hier zu Palermos Podcast gefunden haben und diesen wichtigen Beitrag eben auch leisten. Sie sind eben schon darauf eingegangen, wie die Depression Ihren Alltag phasenweise auch erschwert. Gibt es denn auch Fähigkeiten, die Sie durch Ihre nicht sichtbare Beeinträchtigung erworben haben?
Also, dass ich gelernt habe zu erkennen oder wahrzunehmen, welche Menschen mir gut tun, welche Abläufe mir gut tun oder welche eher nicht und mich dann darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, sodass der Blick halt eher darauf fällt, auf das, was förderlich ist und hilfreich ist und da eine Wahrnehmung und eine Sensibilisierung zu erlangen. Ich erinnere mich gerade daran, ich war mal auf einer Tagung, da sagte ein Professor, Depressive können gar nicht optimistisch sein. Und da habe ich nur so gedacht, wenn ich nicht optimistisch wäre, würde ich nicht jeden neuen Tag mutig angehen und dann wäre ich nicht mehr da und dann würde ich gar nicht daran glauben, dass es irgendwann vielleicht besser wird. Also das fand ich sehr schwierig, das so zu sehen und habe gedacht, nee, ich finde, also zumindest für mich stimmt das nicht. Also das ist was ich ja entweder erworben habe oder was immer da war, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr da.
An dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie mir und der Hörerschaft vom Palermos Podcast so persönliche Einblicke geben. Sie haben gerade von Optimismus gesprochen und diesen tragen Sie auch auf die Bühne, denn Sie schreiben Poetry, um eben auch andere Menschen für das Thema nicht sichtbare Behinderung zu sensibilisieren. Und Sie haben uns heute ein paar Zeilen mitgebracht. Vielleicht können Sie diese ja einmal vorlesen.
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich arbeite künstlerisch oder auch halt als Autorin an dem Thema seelische Gesundheit und schreibe unter anderem Spoken Word Poetry und ich habe einen Text mitgebracht, der heißt Was du siehst. Mhm. Ich kann also nicht depressiv sein, sagst du. Aha, irgendwie passt das nicht in deinen Kopf hinein. Ach ja, das wäre ja lächerlich, sagst du. Haha, sag, siehst du mich lachen? Von Herzen? Nein. Ja, sagst du, wie kann das sein? Du sähst mich all die vielen Dinge machen. Bücher schreiben, Lesungen halten, auf Reisen sein und solche Sachen. Vortrag gestalten, Veranstaltung hosten, Menschen treffen und Fotos posten, umarmen, trösten, tanzen und lachen. Alles, was du wirklich siehst. Ich bin ein Mensch, der auf der Bühne steht und liest. Was du nicht siehst. Ich bin dieser Mensch und depressiv.
Vielen Dank für diese beeindruckende Lesung. Der Text macht hier auch nochmal deutlich, dass Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen eben einerseits am Leben teilhaben können, aber auf der anderen Seite sie die Erkrankung eben auch in anderen Lebensbereichen behindert bzw. beeinträchtigt.
Genau, und die man auch eben oft nicht nach außen sieht. Und das ist ja manchmal auch, manchmal ist es natürlich gut, wenn man sie nicht sieht. Also man kann dann natürlich auch sich ein bisschen schützen, ein bisschen maskieren. Mhm. Das ist natürlich auch eine Fähigkeit, die manchmal hilft, manchmal eine Funktion hat, aber hauptsächlich eben auch schwierig ist, vor allem in der Bewertung durch andere Menschen, die das eben nicht sehen, nicht wahrnehmen, einem nicht glauben, das nicht ernst nehmen. Und ja, genau, das Ernstnehmen ist halt auch ein ganz, ganz grundlegender Punkt. Es ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die mit Suizidalität einhergeht. Und das Plädoyer ist einfach, bitte nehmt die Krankheit ernst.
Absolut, bitte nehmt die Krankheit ernst. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz. Das ist auch etwas, was uns beide vielleicht unterscheidet oder unsere Behinderungen. Ich bin blind, man sieht es mir sofort an. Natürlich ist auch immer ein Stigma auf Blindheit, das ist klar. So. Mhm. Aber ich muss es nicht erklären. Ich habe einen Blinden für Hund, man sieht es an meinen Augen an. Mhm. Aber bei Ihnen könnte ich mir vorstellen, man sieht es ja nicht. Und Sie müssen sich wahrscheinlich noch mal mehr erklären. Ne? Sie haben ja auch gerade gesagt, die Glaubwürdigkeit. Ich stelle mir das schon auch sehr, sehr anstrengend vor.
Ja, das ist es. Also zum einen, gerade auch in akuten Phasen, ist es so, dass Menschen zum einen nicht viel Kraft oder auch Lust haben auf Kommunikation, auf Kontakt und so weiter. Zum anderen ist es natürlich auch sehr ermüdend, sich vielleicht immer wieder erklären zu müssen. Und da ist es dann, die Erfahrung habe ich zum Beispiel durch Tagesklinik oder Klinikaufenthalte gemacht, mit Menschen, die in ähnlicher Situation sind. Da brauche ich zum Beispiel nicht zu erklären, warum ich jetzt ganz, ganz kurzfristig eine lange geplante Verabredung zum Kaffee oder so, dass ich einfach schreibe, es geht heute nicht. Ich muss das nicht erklären und das ist okay. Manchmal wissen es ja auch die Leute im Umfeld gar nicht. Ja? Dann muss man sich ausdenken, warum jetzt nicht oder warum gehe ich nach einer Stunde von einer Party? Die anderen denken, oh, bist du eine Spaßbremse? Und dabei ist es einfach, nach einer Stunde ist einfach alles so voller Reize und man kann es dann nicht kanalisieren und dann muss ich einfach nach Hause, weil ich es nicht mehr filtern kann und einfach völlig platt bin.
Ich verstehe. Und welche Angebote und Maßnahmen werden Ihrer Meinung nach benötigt, um sichtbare Beeinträchtigungen und nicht sichtbare Behinderungen in der Öffentlichkeit gleichzustellen? Ja, um eben allen Menschen eine gleichberechtigte und unabhängige Teilhabe zu ermöglichen?
Ja, ich würde da tatsächlich ganz, ganz grundlegend anfangen. Das ist im Prinzip eigentlich schon eine gesellschaftliche Grundlage, wenn Andersartigkeit, also häufiger als minderwertig betrachtet wird. Dass man im Prinzip ja auch schon Kindern beibringt, dass wir eher darauf schauen, auf das, was uns verbindet und nicht das, was uns trennt und dann halt guckt, was man ermöglichen kann mit dem, was uns verbindet. Wenn ich beispielsweise ganz konkret an eine, ich sag mal jetzt, Kinovorstellung denke oder auch wenn ich im Theater bin irgendwo, da ist klar, aha, da vorne sind Plätze für Rollstühle. Na, das ist vielleicht noch so, das wird mitgedacht und das ist auch im Prinzip, das sehen alle und es ist auch üblich und ein normales Bild. Dass es aber noch ganz viele andere Hinderungen geben kann, da vielleicht hinzugehen. Ja, es gibt mein Beispiel und das, was ich so ein bisschen so als Mission habe, wenn ich eine Karte kaufe für mich und habe einen Schwerbehindertenausweis, einen Grad der Behinderung mit einem besonderen Kennzeichen, die es mir erlaubt, eine Begleitperson mitzunehmen. Ja, das ist gedacht für körperliche Beeinträchtigungen. Dass es aber ganz viele Menschen gibt, die zum Beispiel durch Panikstörungen, soziale Phobien durchaus teilnehmen könnten, wenn jemand mitkommen könnte. Und zwar nicht jemand, klar, ich kann natürlich auch irgendjemand mitnehmen, aber oft ist es ja auch so, dass die Menschen nicht, wie man so schön sagt, in Lohn und Brot sind, sondern vielleicht erwerbsminderungsberentet, nicht viel Geld haben, Grundsicherung haben, ist denen das nicht möglich, jedes Mal noch für jemand anderen mitzubezahlen oder so. Das heißt, da alleine schon eine Gleichstellung zu erreichen, dass man da einfach eine Gleichbehandlung hat.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Vor allem dann ist es ja auch deutlich leichter für diese Personengruppe am öffentlichen Leben teilzunehmen. Vor allem, wenn sie dann irgendwie auch eine vertraute Person mitbringen können.
Genau. Ja. Oder wenn auch klar ist jetzt, wie in dem Beispiel Kino, es gibt am Rand Plätze, ja, dass Menschen, die, egal ob sie jetzt vielleicht immer irgendwie so einen Fluchtweg im Auge haben müssen oder nicht gern inmitten von vielen Leuten sitzen, dass sie aber gehen würden, wenn sie sich an den Rand positionieren könnten. Oder auch, Mensch, es gibt auch, ja, ich sag mal, chronische Darmerkrankungen oder Leute mit Stomabeutel, die irgendwie schnell auch mal aufs WC müssen. Also wenn sowas mal mitgedacht wird und klar, da muss derjenige, der ein Bedürfnis hat oder Erkrankungen oder Beeinträchtigungen, die bestimmte Bedürfnisse mit sich ziehen, auch für sich einstehen lernen, aber auf der anderen Seite auch mehr mitdenken. Also dann wird man vielleicht schon mehr Punkte mit einbeziehen, als es bisher der Fall ist.
Definitiv. Sie hatten auch eingangs gesagt, dass es Ihnen zum Beispiel heute schwer gefallen ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Mhm. Ist das vielleicht auch noch ein Punkt? Denn ich denke gerade daran, für mich als Mensch mit einer sichtbaren Behinderung gibt es ja auch immer einen Sitz oder eine Sitzreihe. Mhm. Ne? Für Menschen mit Behinderung, da ist ja dieser Aufkleber immer, den man schön sehen kann, wenn man ihn dann sehen kann. Wie ist das denn für Sie als Mensch mit einer nicht sichtbaren Behinderung? Wie ist es für Sie, im Bus zu fahren oder in der U-Bahn, im Zug? Ja. Oder macht es überhaupt einen Unterschied?
Es macht in dem Fall einen Unterschied, weil es mich die ganze Zeit in Gedanken beschäftigt. Also damit fängt schon, es fängt schon bei der Planung an und hört dabei auf mit der Erleichterung, wenn ich aussteige. Und dazwischen ist es so, zum einen, ich habe so eine kleine Strategie. Ich fahre halt zu Zeiten, wo es nicht sehr voll ist, weil ich das nicht haben kann, wenn so viele Menschen eng aufeinander hocken. Und schaue, dass ich mich ganz nach vorne setze auf diese erste Reihe irgendwo, dass ich halt alle anderen hinter mir habe, also die Gespräche, die optischen Reize und so weiter. Und dann gucke ich stumpf nach vorne und versuche mich in Gedanken irgendwie abzulenken. Ich bin halt gedanklich die ganze Zeit damit beschäftigt, anstatt einfach, ich möchte jetzt in die Stadt fahren oder möchte zum Arzt fahren oder möchte irgendwo hinfahren, sondern ich muss mich mit dem Wie die ganze Zeit auch auseinandersetzen.
Das ist aber etwas, was uns tatsächlich nicht unterscheidet, denn bei mir ist es genauso. Also mit dem Hund ist es natürlich deutlich, deutlich leichter, aber wenn ich in einer fremden Umgebung bin, denke ich auch, oh Gott, hoffentlich komme ich da irgendwie klar, hoffentlich ist keine gefährliche Baustelle. Also der Hund, der macht das alles, das ist gar keine Frage, aber wenn man jetzt mal überlegt mit dem Stock, das ist nicht möglich. Hoffentlich ist kein E-Scooter im Weg. Hoffentlich passiert nichts, hoffentlich höre ich alle E-Autos. Ja, ich glaube, das ist etwas, was sehr gleich ist. Ja. Es macht schon oder es zermürbt schon, allein daran zu denken, wenn man irgendwas machen möchte, ob man zu Freunden fährt, zum Arzt oder sonst wohin, dass man das immer alles wirklich planen muss.
Ja, und das kostet so viel Energie, die man ja eigentlich für was anderes verwenden könnte. Und es kostet Kraft, die davon abgeht für die Dinge, die man ansonsten noch so im Leben hat. Das finde ich, könnte leichter sein.
Definitiv, da gebe ich Ihnen recht. Ich meine, wir sind natürlich auch in Deutschland schon auf einem guten Weg, wenn man sich mal andere Länder anschaut, aber es ist noch viel zu tun. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Das kann man zusammenfassend sagen.
Was würden Sie denn sagen, wie, welche Verhaltensweisen sollte man mitbringen, wenn eben eine nahestehende Person von einer Depression betroffen ist? Wie kann man da unterstützen?
habe, als ersten Punkt das ernst zu nehmen, nicht wegreden und auch vielleicht wichtig, so Sätze vermeiden, die mit du musst oder du müsstest mal oder so anfangen und noch schlimmer auch einfach nur, ja, beinhalten. Denn wenn es einfach wäre, einfach nur mal nach draußen an die frische Luft zu gehen oder einfach mal Sport machen oder so, wenn das so einfach wäre, würden wir das ja vielleicht machen. Was ein ganz wichtiger Punkt auch ist, ist, dass viele vielleicht so eine Mission haben, die geliebte Person so zu retten oder zu therapieren. Und das ist natürlich A, nicht die Aufgabe und B, auch gar nicht möglich. Also immer professionelle Hilfe mit dazu holen, so schnell es irgendwie geht und sich informieren, geduldig sein. Also es ist halt nicht eine Grippe, die nach 2-3 Wochen vielleicht vorbei ist. Es kann länger dauern. Bezogen auf den Humor vielleicht auch mal alles nicht ganz so verbissen sehen, ja, mal eine 5 gerade sein lassen, vielleicht bezogen jetzt auf Arbeitsabläufe im Haus zum Beispiel. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man sich selber nicht aus dem Blick verliert. Also das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den viele machen, dass sie sich nur auf die erkrankte Person fokussieren und dass es der besser geht und sich dabei selber ein bisschen nicht ernst und nicht wichtig genug nehmen. Also dass sie auf sich selbst achten, auch wo die Grenzen sind und das auch wahrnehmen, kommunizieren, äußern und sich darum kümmern, dass der eigene Akku auch aufgefüllt wird. Ich glaube, das ist auch noch eine Sache, die wichtig ist.
Da haben Sie jetzt viele wichtige Punkte angesprochen. Wo können sich denn Betroffene oder Angehörige hinwenden, wenn sie Unterstützung benötigen?
Also es ist so, dass wir von der Deutschen Depressionsliga eine Homepage haben. Klar, das heißt depressionsliga.de, das ist jetzt der Einstieg sozusagen. Es gibt dort auf der Homepage eine extra Abteilung für Angehörige, eine extra Unterabteilung für Betroffene. Da gibt es Informationen und Tipps. Man kann auch unter anderem zum Beispiel als Angehörige oder Angehöriger Mitglied werden, klar. Es gibt aber auch beispielsweise den Bundesverband für Angehörige psychisch Kranker. Es gibt Selbsthilfegruppen, klar, die gibt es ja für alle möglichen Themen. Das ist auch immer eine gute Anlaufstelle. Es gibt das Diskussionsforum Depression. Auf der Seite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe gibt es auch Coaching-Videos. Also es gibt vielfältige Angebote in verschiedene Richtungen und gerne natürlich auch über die Depressionsliga.
Vielen herzlichen Dank, Frau Kurziocki, dass Sie mir und auch der Hörerschaft vom Palermos Podcast so einen tiefen und inspirierenden Einblick auch gegeben haben, zu einem in die Deutsche Depressionsliga, aber eben auch in Ihr Leben. Und danke auch für Ihre Offenheit und für Ihren Mut, dass Sie da auch diese sensiblen Themen, die Sie auch selbst betreffen, hier so offen angesprochen haben. Herzlichen Dank dafür.
Ganz herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass Sie hier waren.
Gerne.
Wer ab sofort keine Folge vom Palermos Podcast mehr verpassen möchte, der schaut doch gerne mal bei Spotify, YouTube oder auf der Internetseite der Stadt Herne vorbei. Und wem der Podcast gefällt, der lässt gerne ein paar Sterne oder einen Daumen da. Wer mitmachen möchte und etwas zum Thema Inklusion beizutragen hat, der wendet sich gerne an miriana.palermo@herne.de.